Vater, und wir legen dir auch diesen Nachmittag hin und danken dir für die Hoffnung, die Erwartung der Herrlichkeit. Herr Jesus, du bist vorangegangen als Erstgeborener aus den Toten und wir sind mit dir mit auferweckt, mit lebendig gemacht und werden eines Tages sehen, wie du bist und dir gleich sein. So danken wir dir für diese begründete Hoffnung, für deine festen Zusagen. Wir danken dir, dass du uns durchträgst, dass du es bist, der uns hält. Wir danken dir, dass uns nichts aus deiner Hand zu reißen vermag und dass du nicht nur Alpha und Omega deiner Gemeinde, deines Israels, der Welt, sondern auch unseres persönlichen Lebens bist. Und dass du sprichst, der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird es auch vollenden auf den Tag Jesu Christi. So danken wir dir für diese dritte Stunde. Nimm auch sie in deine Hand, präge du sie, wirke und rede du durch unseren Bruder Hans-Joachim Eckstein. Hab von Herzen Dank für dein gutes, treues Geben. Amen.
Die Gegenwart der Hoffenden. Wir haben gelernt, dass Hoffnung eine Grundsäule der christlichen Existenz ist, neben Glaube und Liebe. Und wir haben gespürt, dass das Geheimnis der Hoffnung darin besteht, dass sie schon gegenwärtig wirkt, auch wenn das, was sie verheißt, noch gar nicht erfüllt ist. Sie wirkt schon, obwohl das Erhoffte noch gar nicht da ist. In der Vorfreude haben wir jetzt schon Teil an dem Glück, das eigentlich erst begründet ist durch das, was kommt. In der Vorfreude antizipieren wir, nehmen wir vorweg die Erfüllung. Und deshalb ist die Existenz in der Hoffnung selbst schon eine Heilserfahrung. Die Existenz in der gewissen Hoffnung. Paulus formuliert es in Römer 8, Vers 24. Denn zu solcher Hoffnung sind wir gerettet. Wenn euch diese Übersetzung nicht geläufig ist, bei Luther steht leider, denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Im Griechischen aber zu einer solchen Hoffnung sind wir bereits gerettet. Wir sind nicht nur auf Hoffnung, sondern in Gewissheit gerettet. Zu einer solchen Hoffnung sind wir gerettet. Aber dann in der Tat die Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, fühlt, erfährt, die nennen wir ja nicht Hoffnung. Hoffnung ist die gegenwärtige Gewissheit bezüglich zukünftiger Bestätigungen. Hoffnung ist die gegenwärtige Gewissheit in Hinsicht auf zukünftige Bestätigung. Hoffnung ist nicht ungewiss, sondern ganz gewiss, wie es Paulus in Römer 8 beschreibt. Warum muss man das so betonen? Warum ist Hoffnung nicht an sich schon hilfreich? Nun, weil Hoffnung nur wirkt, wenn sie gewiss ist. Erlaubt mir zum Aufwachen in der dritten Stunde eine Anekdote. Um die ganze Zeit an der Universität hauptberuflich wirken zu können, muss man ja nach dem ersten Examen erst eine Doktorarbeit schreiben und dann nochmal dasselbe in Deutschland als Habilitationsarbeit. Bei voller Beschäftigung ist das ziemlich viel, denn das dauert bei uns Theologen bis zu 5 Jahren pro Arbeit. Um das zu leisten, habe ich mir keinen Urlaub gegönnt, sondern wenn die Studenten abgearbeitet waren mit ihren Arbeiten, dann musste ich halt am Wochenende und wenn andere im Urlaub sind, an meine Habilitation schaffen. Das ist sehr anstrengend und das geht nicht auf Dauer. Irgendwann war ich ausgebrannt Und dann konnte ich nicht mehr und habe gesagt, jetzt musst du trotzdem mal Urlaub machen. Und dann habe ich mir einen schönen Urlaub ausgedacht. Und siehe da, die Perspektive, die Hoffnung auf den Erholungsurlaub hat mich plötzlich motiviert. Sie relativierte den Ärger an der Uni. Sie motivierte mich, dass ich sage, also dann will ich doch vor dem Urlaub noch wenigstens 2-3 Seiten mit Anmerkungen schreiben. Und es hat funktioniert. In der Vorfreude war das Unangenehme nicht mehr ganz so schlimm. Und das Notwendige ging mir leicht von der Hand. Das ist das Geheimnis von Vorfreude und Hoffnung, dass sie relativiert, was unangenehm ist, und dass sie motiviert zu dem, was sinnvoll und notwendig ist. Dann kam der Urlaub. Und ich habe gesagt, Hans-Joachim, du wärst ja blöd, wenn du jetzt in den Urlaub fährst. Jetzt bist du so im Schwung. Jetzt schaffst du einfach durch, bevor du es merkst. Es hat geklappt. Ich war noch von der begründeten Hoffnung so im Schwung, dass ich tatsächlich 2 Wochen lang durchgeschafft habe. Das fand ich genial. Nächstes Jahr habe ich gesagt, Hans-Joachim, jetzt sind wir wieder ganz klug. Jetzt planst du wieder einen Urlaub. Und wenn du dich selbst beduppt hast und bist so richtig im Schwung, dann lässt du ihn wieder ausfallen. Jetzt die große Preisfrage nach den 3 Stück Kuchen, die du gegessen hast und den 4 Tassen Kaffee. Hat das funktioniert oder nicht? Nein. Ich wusste ja vorher schon, dass die Hoffnung unbegründet ist. Also Illusionen, Selbstbetrug funktionieren nicht einmal bei einem selbst. Es ist die begründete christliche Hoffnung, die uns motiviert. Das heißt also, Hoffnung ist kein Arzneimittel an sich, es sei denn, sie hat eine Bezugsgröße. Und deshalb ist es Paulus so wichtig zu sagen, was ist das denn für eine begründete Hoffnung, die wir zwar noch nicht bestätigt sehen, aber dennoch ganz gewiss haben. Es ist die Gewissheit, dass Gott uns liebt, erwählt hat und alles getan hat, um uns bei sich zu haben. Ich lese Römer 8 ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten, zum endgültigen Heil dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, bereits gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht und wird sie vollends verherrlichen. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann dann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Es gäbe ja genug Grund. Es gäbe genug Personen, die das könnten. Gott selbst ist hier, der gerecht macht und freispricht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger? Oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie ja geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit. Hypernikao, wir sind mehr als Sieger. Wir sind Übersieger, Hypersieger. Wodurch? Durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Hoffnung ist eine gewisse Hoffnung. Und diese Hoffnung ist nicht gewiss durch uns selbst. Sie ist gewiss ausschließlich durch Gott und seine Liebe und durch die Liebe seines Sohnes. Dadurch sind wir Hypersieger. Wir sind gewiss, dass uns nichts trennen kann. Sind wir gewiss, dass wir keine Fehler machen? Wir werden gewiss Fehler machen. Sind wir gewiss, dass wir vollkommen sind mit unserer Heiligung, bis wir dann vor Gottes Thron stehen? Wir sind gewiss, dass wir es von uns aus nicht wären. Die Rechtfertigung im Glauben ist die Begnadigung durch Gott in Jesus Christus. Gott ist für uns. Wer kann dann gegen uns sein? Christus ist für uns gestorben und auferstanden. Er hat uns ergriffen. Hängt es aber nicht an unserem Glauben? Nun, der Glaube war nicht der Beginn der Heilsgeschichte Gottes mit uns. Im Glauben haben wir nur erkannt, dass Gottes Zukunft mit uns schon lange vor unserem Glauben begonnen hat. Die Heilsgewissheit heißt nicht, ich bin sicher, dass ich im Unterschied zu Petrus Jesus niemals im Stich lassen werde. Sondern Heilsgewissheit heißt, ich bin gewiss, dass er mich ergriffen hat. Denn das hat er mir in seinem Evangelium zugesagt. Ist es nicht fantastisch? Als aus Gnaden Gerechtfertigte erfahren wir, dass wir nur deshalb geglaubt haben zu unserer Rechtfertigung, weil Gott uns berufen hat. Und er hat uns berufen, weil er uns vorher schon erwählt hat. Und er hat uns erwählt, weil er uns schon bestimmt hat, das Ziel seines Sohnes zu erreichen, teilzuhaben an seinem Leben. Wir sind nicht erwählt, weil wir uns entschieden haben, sondern wir haben uns entschieden, weil wir erwählt sind. Dürfen wir uns unseres Heiles ganz gewiss sein? Oder müssen wir nicht aufpassen, dass wir nicht in der Sicherheit dann plötzlich etwas Falsches tun? Es gibt viele, die sagen, also Heilsgewissheit mit Zittern und Beben vielleicht ja, aber keine Heilssicherheit. Und gerade die angefochtenen Seelen unter uns sind dann etwas verwirrt, weil sie sagen, was ist denn eine Gewissheit, die nicht sicher sein kann? Und wo genau ist denn hier die Grenze? Wie viel Gewissheit ist zu viel Gewissheit? Und wo genau ist denn hier das Problem? Es lässt sich leicht erklären. Wir haben keinerlei Grund zur Heilssicherheit, wenn wir diese Sicherheit in uns selbst, unserem Glauben, unserer Tugend, unserer Heiligkeit begründen wollten. Also wenn ich sage, ich bin sicher, dass ich oben im Himmel ankomme und dass ich mit meinen Zeugnissen und mit all meinen Tugenden da oben mich schon behaupten werde, dann würde ich sagen, Junge, das ist keine Heilssicherheit, damit kommst du Sicherheit überall hin, aber nicht in den Himmel. Das ist eine Selbstüberschätzung. Heilsgewissheit aber ist ja nicht Selbstsicherheit, es ist Christusgewissheit. Wir sind gewiss, dass Christus uns zugesagt hat, ich lasse dich nicht mehr los. Ich bin sicher, dass Christus treu ist und dass er zuverlässig ist. Und deshalb können wir uns ihm anvertrauen. Für mich kann ich nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber Christus hat für mich sein Leben dahingegeben, um mich zu halten. Das ist also nicht weniger als Sicherheit, aber der Unterschied von positiver, berechtigter Heilsgewissheit und gefährlicher Heilssicherheit ist der Unterschied von Selbstsicherheit und Christus Gewissheit. Wir sind uns ganz gewiss. Wir kamen zum Glauben, weil Gott uns schon lange im Blick hatte. Ja, schon bevor wir geboren wurden, so können wir mit Psalm 139 formulieren, hat er uns schon gesehen, als wir gebildet wurden. Wir wurden von Gott gesehen und wir sind von Gott gewollt. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal eine Seelsorgesituation hatte mit einer Person, bei der das Problem war, dass ihre Herkunft die Hoffnung verunmöglichte. Sie war nicht gewollt und sie war nicht begrüßt von den Eltern. Sie wurde nicht gefördert, sondern man hatte ihr gesagt, wir haben dich nie gewollt. Das liegt wie Blei auf einem Herzen. Da kann ich nicht atmen, da kann ich nicht leben, da kann ich mich nicht entfalten, da kann ich auch nicht hoffen. Und manchmal geschieht es, ihr kennt das aus eigener Erfahrung, dass man in der Seelsorge dann etwas formuliert, was man von sich selber vorher noch gar nicht gehört hatte, dass ich dieser Person zusage, du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. Ob deine Eltern dich wollten, das kann ich nicht beurteilen. Ob andere dich wollen, das kann ich nicht beurteilen. Es ist Gott selbst, der dich wollte, will und liebt. Für die Welt bist du vielleicht nicht unentbehrlich. Und wie erschrecken wir immer wieder dran, wenn wir ein Leben lang versuchen, herauszuragen, angesehen zu sein, wahrgenommen zu werden und genießen unsere Unentbehrlichkeit. Und wir lieben es, gebraucht zu werden, obwohl wir es doch eigentlich brauchen, geliebt zu werden. Wir sind für diese Welt entbehrlich. Das merken wir schmerzhaft, wenn die Gemeinde plötzlich sich nicht mehr für uns interessiert, weil wir nicht mehr mitarbeiten, wenn die Familie kein Interesse hat, wenn es nichts zu erben gibt. Und wenn wir in Pension oder Rente gehen und es wird zum Abschied gesagt, es wird schwer sein, die Lücke zu finden, die er hinterlassen hat. Für die Welt sind wir nicht unentbehrlich, aber für Gott. Für Gott in seiner Liebe ist jede und jeder von uns unentbehrlich. Er will in seinem Himmel nicht ohne dich sein. Diese Gewissheit heilt so vieles, was wir an Lasten mitbringen. Das bläst all die Wolken weg und gibt ein solches Licht. Auf diesen Gott zuzugehen, ihm zu begegnen, ihn vor sich zu sehen, das macht so vieles in dieser Welt so viel leichter erträglich. Und es setzt so viel Kraft frei für das, was man als wesentlich erkennt. Dann habe ich in der Tat meine Heimat im Himmel bei dieser Liebe Gottes. Und jemand, der seine Heimat im Himmel hat, der muss nicht jeden Tag sich befremdet fühlen auf der Welt. Er weiß, dass er in der Fremde ist. Wer den Himmel als seine Heimat hat und auf diesen Gott zugeht, der fühlt sich auf Reisen in dieser Welt. Und er hat die Gelassenheit eines Reisenden, der sich nicht überall befremdet fühlen muss. Er weiß ja, dass er nur zu Gast ist. Wenn du irgendwo auf Reisen bist, dann kümmert dich die Tapete in einem Hotel nicht. Du weißt ja, zu Hause ist sie besser. Die Reisenden in der Fremde freuen sich auf ihre Heimkehr. Das ist die Gelassenheit der Reisenden, die sich auf ihr Zuhause freuen. Darauf zuzugehen. Nun gibt es einige unter euch, die sind sehr bibelfest. Und die sagen Hans Joachim, das alles ist trostreich. Aber einen Punkt gibt es doch noch. Das mit der Rechtfertigung aus Gnaden mag ja stimmen, aber heißt es nicht in Römer 14, dass wir vor dem Richterstuhl als Christen Gottes erscheinen? Heißt es nicht 2. Korinther 5, Vers 10, dass wir vor dem Bema, dem Richterstuhl, dem Regierungsstuhl, dem Thron Jesu Christi Rechenschaft geben? Und hat nicht Paulus den Mitarbeitern in 1. Korinther 3 geschrieben, dass Christus zwar das Fundament ist, aber wir jetzt sehr verschieden im Hier und Jetzt auf dieses Fundament Jesus Christus aufbauen? Und ich habe als junger Christ überlegt, was denn diese 6 Sachen sein sollen, bis ich kapierte, das sind ja 2 Kategorien. Die einen, obwohl gerechtfertigt und grundsätzlich im Glauben, die bauen Holz, Heu und Stroh auf. Was bedeutet das? Nun, das ist mit dem Feuer nicht so leicht zu konfrontieren ohne dauerhafte Schädigung. Holz, Heu und Stroh können bei Gottes Licht und Herrlichkeit und dem Feuer seiner Offenbarung nicht bestehen. Und andere bauen Gold, Silber und Edelsteine. Und die sind, was Edelmetalle angeht, ja durch das Feuer nicht zu vernichten, sondern das Feuer dient ja sogar der Läuterung, der Trennung von Schlacke und Edelmetall. Das heißt, dass wir doch auch als Christen sehr verschieden leben und unser Leben nach der Erkenntnis dieser Gewissheit und Hoffnung ja nicht einfach neutral ist. Das ist sehr wohl wahr. Aber das, was wir nun in der Heiligung als Christen leben, ist nicht die 2. Bedingung für die Rechtfertigung zum ewigen Leben, sondern das ist genau die Entfaltung des Geschenkes und das ist unser Leben, das wir in der Hoffnung nun leben können. Das Leben, das wir gegenwärtig führen, ist nicht gleichgültig. Es ist nicht gleichgültig für Gott, für dich und für die Welt. Viele von uns, die säen ein Leben lang in Treue. Sie beten für andere, sie bemühen sich um andere, sie sind Zeugnis, sie investieren sich diakonisch oder sozial oder evangelistisch ein Leben lang. Und es gab auch Missionare, die haben ein Leben lang gesät und haben nie ernten dürfen. Sie haben nie gesehen, wozu es gut war. Es gibt andere, zu denen zähle ich mich, die das Vorrecht haben, das ist wirklich ein Privileg, hauptamtlich verkündigen zu dürfen und immer wieder auch zu erfahren, dass Saat aufgehen kann. Wir haben das Vorrecht, dass manchmal Menschen auf uns zukommen, strahlen uns an und sagen, vor 10 Jahren warst du bei uns, hast über den Text geredet, da bin ich zum Glauben gekommen, herzlichen Dank. Manchmal erinnere ich mich an die Veranstaltung und erinnere mich daran, dass ich frustriert war, weil ich den Eindruck habe, ich hätte den Ton nicht gefunden, ich war zu müde, es war keine gute Predigt. Und dann im Nachhinein sagt man, ach guck mal, es war doch nicht vergeblich. Da kommt ein Jungschaler Jahrzehnte nachher zu einem und man erinnert sich daran, dass diese Jungschar nur aus Lausbuben bestand und man verzweifelt ist und gesagt hat, Herr, was soll ich hier? Und wenn das die Zukunft meiner Predigtätigkeit ist, dann verzage ich. Und dann habe ich plötzlich eine Geschichte und kriege eine Bestätigung. Oder kommt eine junge Frau in eine Vorlesung, strahlt mich an, als müsste ich sie kennen und fragt, ob sie als Gast teilnehmen kann. Ich sage ja selbstverständlich und sie sagt, ja, meine Eltern haben, als sie frisch verliebt waren, ihr Buch gelesen zur Partnerschaft. Das führte zur Verlobung, zur Ehe und ich bin eine Lesefrucht ihres Buches. Da habe ich gesagt, das ist jetzt mal die attraktivste Lesefrucht, die mir je begegnet ist. Ich hoffe, dass ihr wenigstens teilweise auch solche Bestätigungserfahrungen schon im Hier und Jetzt habt. Aber was wirklich durch euch geschehen ist, das werdet ihr erst im Angesicht Jesu Christi erleben. Dass Jesus Christus sich an jedes eurer Gebete erinnert. An jede Geste einem Menschen gegenüber, an alles, was ihr investiert habt aus Liebe zu ihm, aus Dankbarkeit, aus Überzeugung und Liebe getan habt. Dieses sogenannte Preisgericht, wie einige sagen, der Begriff kommt biblisch gar nicht vor. Dieses Gericht handelt nicht davon, bin ich gerettet oder bin ich verloren. Von mir aus wäre ich sowieso verloren. Gerettet bin ich aber in Christus und das bin ich ganz gewiss und das kann mir niemand mehr nehmen. Aber dass dein Leben im Hier und Jetzt deshalb nicht vergleichgültig ist, das wird offenbar, wenn Christus wiederkommt und wir unser Leben mit seinen Augen sehen. Alles, was wir aus Liebe, aus Dankbarkeit und Überzeugung für Christus und mit Christus tun, ist nicht vergeblich. Deine Liebe kann verschwenderisch sein, sie wird niemals vergeudet sein. Und dann werden wir uns da oben vielleicht wieder treffen. Und dann wirst du mir sagen, Hans-Joachim, hätte ich das damals schon gewusst, dass das alles ja so sinnvoll ist und dass es gar nicht vergeblich ist und dass es sich auch in einer untergehenden Welt lohnt, aus Liebe Christi sich dem zuzuwenden, sich zu engagieren, dann hätte ich doch ganz anders gelebt. Und dann werde ich in meinem breitesten Schwäbisch sagen, Äbe. Deshalb hat es das Evangelium dir auch damals schon gesagt. Deshalb wird es uns doch vor Augen geführt, dass nichts vergeblich ist, was wir tun. Christus sieht es und wenn es Christus durch mich tut und ich tue es mit Christus, dann ist es nicht umsonst und vergeblich, sondern dann ist es gewürdigt. Und dann erweist es sich als Gold, Silber und Edelstein. Da wird es ein Erwachen geben unter uns Hauptamtlichen da oben. Da wird nämlich mancher von uns mit seinem Heuwagen an Terminen kommen. Wir lieben ja immer noch, obwohl das digital eigentlich blödsinnig ist, die Leporello-Kalender, nicht? Kennt ihr die? Das sind so Ziehharmonika-Kalender. Warum werden die von uns Hauptamtlichen benutzt? Dann kann man der Gemeinde immer zeigen, wie voll der Kalender ist, nicht wahr? Oh, Entschuldigung, nicht? Und fängt ihn wieder ein. Und wenn ich Hauptamtliche treffe, dann gehört das so zum Usus, dass man immer sagt, ja, also ich habe diese Woche 8 Predigten gehalten. Ach was, ja, ich 9. Bei mir waren 500, ach, bei mir waren 5000. Es ist sehr schwer, unter Hauptamtlichen ein geistiges Gespräch zu führen. Es ist so viel Eitelkeit da, nicht so viel Selbstbehauptung da. Und dann, wenn ihr mir das erlaubt, in der dritten Stunde es anschaulich zu machen, dann sagt der Petrus, ja wunderbar, dann fahr mal mit deinem Heuwagen durch die himmlische Waschstraße und dann wollen wir doch mal sehen, was jenseits des Feuers der Bewährung noch übrig bleibt. Und dann kommt er mit abgebranntem Bart auf der anderen Seite raus und wird aus Gnaden gerettet. Aber von seinem Heuwagen bleibt nur noch Asche. Und dann kommt so ein Mutschen, das ihr Leben lang weder die Genehmigung hatte, eine Ausbildung zu machen, noch sich entfalten konnte nach ihren Gaben. Die hat einfach nur ganz treu immer gebetet, ganz treu in der Gemeinde bescheidene Dienste getan. Die hat nie jemand gesehen. Und die sucht am Himmel verzweifelt den Lieferanteneingang und die Nebentür. Und Petrus sagt, es muss schon der Haupteingang sein, gnädige Frau, und bittet sie durch. Und sie geht mit ihrem Täschchen durch die himmlische Waschanlage. Und was fällt raus? Gold, Silber und Edelsteine. Es ist nicht wichtig und nicht entscheidend, dass du Dinge tust, die angesehen sind, die in der Welt als wichtig erscheinen. Du wirst als Glied am Leib Christi nicht nach deiner Wichtigkeit beurteilt, sondern nach deiner Wesentlichkeit. Wie oft tun wir Dinge, die als wichtig gelten? Wir drängen uns nach Aufgaben, bei denen man Ansehen hat. Ansehen haben wir bei Gott, der liebt uns vollkommen. Wir brauchen kein Ansehen zu erkämpfen. Die Glieder am Leib werden, so sagt es Paulus so schön in Römer 12 und 1. Korinther 12, doch nicht nach ihrer Wichtigkeit beurteilt. Liebe ich meinen kleinen Finger weniger als meinen Daumen, auf so einen Gedanken käme ich gar nicht, fühlt sich meine linke Hand benachteiligt gegenüber der rechten Hand? Nee, doppelt nicht. Erstens bin ich Linkshänder und zweitens käme eine Hand nie auf so einen Gedanken. Es gibt keinen Neid unter Gliedern an einem Leib. Wir sind ein Organismus und der Leib ist konzentriert auf das Haupt, von dem her lebt er. Und so sagt Paulus zu den Menschen, in dieser Welt gibt es so viel zu tun. Die einen evangelisieren, die anderen predigen, die anderen lehren. Die anderen dienen, die anderen haben die Gabe der Verwaltung. Es gibt tausende Aufgaben. Es hat mich als junger Christ sehr beeindruckt, als mir derjenige, durch den ich zum Glauben kam, sagte, als ich ihn fragte, was er so meinte, was man beruflich machen könnte, dass er sagte, es spielt für das Reich Gottes überhaupt keine Rolle, welchen Beruf du hast. Es spielt alleine eine Rolle, ob du ihn geistlich lebst, ob du Christus durch dich leben lässt. Was ist meine Aufgabe in dieser Welt? Was soll ich in dieser Adventszeit bis zur Bescherung an Weihnachten Sinnvolles tun? In der Erwartung meines Herrn. Ich will bereit sein, ihn durch mich leben zu lassen. Ich will nicht danach fragen, was gilt als wichtig. Ich will danach fragen, was wesentlich ist. Herr, wo willst du, dass ich treu deine Liebe lebe? Aus Dankbarkeit, aus Einsicht in die Notwendigkeit und aus Liebe zu handeln. Das ist die Gegenwart der Hoffenden. Wir leben nicht ab, sondern wir leben an. All das, was unangenehm ist, relativiert sich angesichts der zukünftigen Herrlichkeit. Es ist immer etwas lieblos, wenn man einem Angefochtenen oder Kranken sagt, angesichts der ewigen Herrlichkeit relativiert sich doch dieses Leid. Das kann man anderen schwer sagen, das ist sehr schnell lieblos. Aber Paulus sagt es sich selbst gegenüber. Er leidet, er wird verfolgt, er sät und hat den Eindruck, nichts zu ernten. Paulus hatte doch nicht die Ahnung, dass seine verzweifelten Briefe an die Galater 2000 Jahre Geschichte schreiben, eine Reformation auslösen. Der hat in Treue gesät, ohne zu ahnen, wie fruchtbar das ist. Deshalb geht es auch bei uns nicht um Werke, sondern es geht um die Frucht des Geistes, die Frucht der Gerechtigkeit. Alles, was wir Christus durch uns tun lassen, alles, was wir in Christus tun, trägt Frucht. Es ist nicht vergeblich. Und das Phänomen, das, was mir erscheint, das, was ich sehe, das ist ganz untergeordnet. Wir werden am jüngsten Tag gefragt, warst du wesentlich? Hast du dich lieben lassen? Hast du dir die Hoffnung zusprechen lassen? Und wenn wir dann am jüngsten Tag zurückschauen und dann sagen werden, hätte ich das gewusst, dann hätte ich ganz anders gelebt. Es ist eine gute Gelegenheit, heute zu sagen, angesichts dessen, was ich dann sehe, möchte ich ab heute ganz neu mir das Evangelium zusprechen lassen, die Gewissheit schenken lassen und Christus durch mich leben lassen. Ob andere das wertschätzen oder nicht, ist untergeordnet. Ob es gesellschaftlich und gemeindlich als wichtig gilt, ist untergeordnet. Ob ich etwas tue, von dem ich unmittelbar einsehe, dass es in dieser Welt, die untergeht, etwas verbessert, ist untergeordnet. Wenn ich auf der Titanic, das näher mein Gott zu dir, auf der Geige spiele bis zur letzten Strophe und das Schiff geht trotzdem unter, ich tue es aus Dankbarkeit, Liebe und Einsicht. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für den Schatz deines Wortes, das du uns geschenkt hast. Wir danken dir für das Evangelium, diese frohmachende Botschaft, dass Gott, dein Vater, lebt und dass er Liebe ist, voraussetzungslos, bedingungslos und so folgenreich. Wir danken dir von Herzen, dass du alles von dir aus getan hast, um uns ein neues Leben in Hoffnung und Zukunft zu schenken. All unsere Sünden hast du getragen. All unsere Bindungen hast du auf dich genommen und überwunden. Selbst unseren Tod hast du überwunden, indem du für uns gestorben bist. Beschenkt von einer solchen Liebe, Herr, wollen wir nichts anderes als dir gehören, für dich leben, in Dankbarkeit, Liebe und Einsicht. Nur du weißt, was du durch uns wirken willst. Du kennst die Gaben, die du uns schenkst. Du weißt, zu wem wir gehen sollen, an welchem Ort wir richtig sind. Befreit von der Notwendigkeit, uns selbst zu rechtfertigen. Befreit von der Notwendigkeit, unserem Leben einen eigenen Sinn zu geben. Befreit von allem Schauen nach Anerkennung und Wichtigkeit. Wollen wir wesentlich sein. Wir wollen fruchtbar sein für dich. Es sollen durch uns Dinge passieren, die Bestand haben werden, wenn wir dich sehen, wie du bist. Amen.
Amen.
Darf ich noch den Segen sprechen? Die voraussetzungslose Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die bedingungslose Liebe Gottes, unseres himmlischen Vaters, und die folgenreiche Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.